bei den Ortschaften ungefähr 35 Euro, bei den SBRs 9 Euro pro Einwohnerin, gekürzt jetzt um 50%.
Klimaschutz und Dresdner Verkehrsbetriebe ganz oben auf die Agenda setzen.
Wie bringen denn die Menschen ihre Ideen in den Haushalt ein? Ja, liebe Hörende, willkommen bei Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast. Heute mit zwei GästInnen. Auf der einen Seite haben wir Andrea Mühle und direkt daneben Thorsten Hans.
Ja, finanzpolitischer Sprecher im Stadtrat und hallo in die Runde und allen Zuhörenden.
Ja, ihr kennt das schon, wir machen in unserem Podcast am Anfang immer so einen kleinen Elevator-Pitch. Andrea, wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin seit 2019 im Stadtrat, bin eigentlich dazugekommen, weil ich gerne irgendwie aktiv sein wollte und bin wirklich gewählt worden. Und seitdem bin ich dabei und inzwischen Sprecherin für Soziales, Wohnen, Migration und mit Thorsten zusammen im Finanzausschuss.
Ja, und Thorsten?
Ja, ich bin zur Politik gekommen über den Kampf gegen die Autobahn A17 und dann 1996 bei den Grünen eingetreten, habe also schon viele Erfahrungen gesammelt und habe eigentlich auch immer beruflich was mit Finanzen zu tun gehabt und fülle diese Funktion jetzt auch im Stadtrat aus für die grüne Fraktion.
Ihr ahnt es, wir haben zwei Mitglieder des Finanzausschusses hier. Heute dreht sich's um das Thema Dresdner Finanzen. Und nun ist es etwas mehr als zwei Wochen her, da hat der Stadtrat über einen Nachtragshaushalt beraten und ja, Ergebnis vorweg, er hat ihn abgelehnt, den Vorschlag. Vielleicht fangen wir aber einen Schritt zuvor an. Warum brauchte Dresden überhaupt einen Nachtragshaushalt? Warum gab es diese Vorlage?
Ja, in Dresden ist der Effekt wirklich angekommen, dass wir gerade auch bei den Sozialausgaben viele Aufgaben übernehmen, die der Bund oder die Länder mit Gesetzen festgelegt haben, die wir aber selber gar nicht finanzieren können und wo uns aber auch nicht entsprechende Mittel vom Bund und den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Das ist einer der Hauptpunkte, warum es jetzt so war, dass die Abweichung von unserem beschlossenen Haushalt so groß war, dass eben die Landesdirektion gemeint hat, wir brauchen unbedingt einen Nachtragshaushalt.
Und die Einnahmen sind nicht im selben Maße mitgewachsen.
Richtig. Wir sehen ja auch die Gewerbesteuer, die schwankt bei uns in Dresden sowieso immer wieder ein bisschen hoch und runter, aber die ist eben jetzt quasi nicht so positiv irgendwie gewesen, dass man jetzt dadurch diese vielen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 140 Millionen war sozusagen das zusätzliche Defizit, was jetzt errechnet wurde und dass man das irgendwie ausgleichen konnte. Und deswegen wurde jetzt versucht, mit dem Nachtragshaushalt einen kleinen Beitrag überhaupt nur zu erzielen, knapp 40 Millionen, um zu zeigen, die Kommune bemüht sich. Und letztendlich können wir das Problem aber als Kommune auch als noch sehr starke Stadt Dresden eigentlich nicht alleine lösen.
Ja, ich glaube, auf die Rahmenbedingungen, gerade auch mit Bund und so weiter, werden wir auf jeden Fall noch kommen. Aber Andrea, vielleicht kannst du noch mal so zwei, drei Dinge sagen. Also was sind es jetzt tatsächlich so für konkrete Ausgabeposten, die da so reinhauen? Wo geht das Geld tatsächlich hin?
Wie Thorsten schon gesagt hat, wie viele andere Kommunen kann Dresden mit den Zuweisungen, die es von Land und Bund gibt und mit seinen Steuereinnahmen eigentlich nicht mal mehr die Pflichtaufgaben decken, die es von Gesetz aus sozusagen zugewiesen bekommen hat. Und ein großer Bereich davon ist der Bereich Soziales, ein anderer ist der Bereich Jugendhilfe. Und im Sozialen sind es zum Beispiel die Leistungen für Bildung und Teilhabe, die Leistung für Eingliederungshilfe, also für Menschen mit Behinderung nach dem Bundesteilhabegesetz. Dort sind die Ausgaben einfach sehr gestiegen, weil es eine Vergrößerung der Anspruchsberechtigten gab, weil es ein besseres Verständnis gibt von den Menschen, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Und ungefähr 50 Millionen macht das allein im Bereich Soziales aus. Und die können wir einfach nicht decken mit Einnahmen. Wir haben diese zusätzlichen Ausgaben einfach nicht erstattet bekommen, werden sie auch nicht erstattet bekommen.
Genau, und ich hatte zumindest gelesen, dass es auch damit zu tun hat, dass die Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg hierher geflohen sind, jetzt ins Asylbewerberleistungsgesetz geschoben wurden und nicht mehr so mit einem größeren Bundesanteil kommen? Oder wie hing das miteinander zusammen?
Also der gesamte Bereich Asyl macht da im Moment zumindest, das kann man jetzt noch nicht langfristig sagen, aber für dieses Jahr ist der nie mit beteiligt am negativen Saldo. Mhm. Weil wir, da bekommt man die Erstattung immer nachträglich und wir bekommen jetzt quasi noch Erstattung von den letzten Jahren. Haushaltstechnisch wird das aber immer auf das Jahr gerechnet, wo es eingeht. Deswegen, der Effekt wird kommen, aber für dieses Jahr, für den Nachtragshaushalt, spielt das jetzt in der Tat noch keine Rolle.
Wir müssen trotzdem gerade gucken, dass wir im Bereich Integration genügend Mittel weiter auch selber einsetzen. Auch da ist jetzt wieder ein Stück weit gespart worden.
Genau. Also die Landesdirektion hat gesagt, okay, es hat sich zu viel geändert zu eurem Doppelhaushalt. Ihr müsst einen Nachtragshaushalt machen. Und dann hat der Oberbürgermeister, der ja gleichzeitig Finanzbürgermeister ist, eine Vorlage erstellt und hat Kürzungsvorschläge dem Stadtrat gemacht. Ich glaube, es gab auch noch eine Klausur der Beigeordneten. Und dann war es im politischen Raum. So, und jetzt könnt ihr erzählen, was ist dann passiert.
Ja, wie du schon richtig gesagt hattest, waren die ganzen Beigeordneten schon aufgefordert, entsprechende Kürzungen in ihren Bereichen vorzunehmen, sodass eigentlich gar keine sehr großen Änderungen von unserer Seite jetzt dringend angestrebt waren. Aber wir hatten bei der Haushaltsaufstellung bei den Stadtbezirksbeiräten noch in Kauf genommen, dass dort erstmal ein geringerer Ansatz drin stand. Anders als bei anderen geförderten Bereichen, wo dann größere Freigaben und auch bei der Haushaltssperre jetzt, die zuletzt galt und immer noch gilt, da war jetzt der Fall bisher, dass die Stadtbezirke eben nur 50% des Budgets, was sie eigentlich zur Verfügung haben, um auf ihrer ganz unteren lokalen Ebene was zu erreichen, zur Verfügung hatten. Und das wollten wir sozusagen nachbessern als Grüne, auch in Kauf nehmen, dass wir ein klein wenig ein höheres Defizit unter 1 Million Euro haben. Beim 2,4 Milliarden Haushalt wird immer so gesagt, das ist so, kann man ja einfach mal so hinnehmen. Ich glaube, wir Grüne sagen schon, wir müssen gucken, wie wir effizient arbeiten, aber das war für uns hinnehmbar und das haben alle anderen Verhandlungspartner, inklusive der SPD, an der das jetzt gescheitert ist, erst gar nicht zulassen wollen.
Vielleicht ganz kurz, also auch der Nachtragshaushalt lässt ein Defizit übrig, ein Jahresfehlbetrag, der dann stehen bleibt. Vielleicht kannst du da einfach nochmal die Zahlen nennen, also wie viel Defizit stand schon drin, dann kann man das besser greifen, glaube ich.
Das Defizit war eben vor den Änderungen bei 140 bis 150 Millionen Euro und sollte jetzt nochmal um knapp 40 Millionen reduziert werden und dann sieht man, dass 750.000 Euro mehr Budget und auch das eben durch ein klein höheres Defizit in dieser Höhe für die Stadtbezirke, um vor Ort was zu erreichen, eigentlich nicht eine Größenordnung sind, die man unbedingt ablehnen muss und die das Fass zum Überlaufen bringen, wie man so sagt.
Genau, das habe ich vorhin vergessen. Wir nehmen ja hier im wunderschönen Weixdorf auf und zwar am 15. Mai und Weixdorf ist ja eine Ortschaft und hat den großen Segen, ich sag mal, deutlich höherer Verfügungs- und Investitionsmittel noch qua Eingemeindung in die Stadt Dresden. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat aber die CDU sich mit Händen und Füßen gewehrt, dass dort sozusagen nochmal irgendwie Kürzungen vorgenommen.
Genau, wir reden bei den Ortschaften um ungefähr 35 Euro pro Einwohnerin, die die bekommen, bei den SBRs. Eigentlich 9 Euro pro Einwohnerin, gekürzt jetzt um 50%.
Das heißt, wenn ich im wunderschönen Weixdorf wohne, bekommt hier der Ortschaftsrat so das Vierfache von dem, als wenn ich hier 2 Kilometer weiter in Klotzsche wohne.
Genau, man kann das nie 1:1 vergleichen, weil die Ortschaften schon auch noch ein paar mehr Aufgaben haben als die Stadtbezirke oder Stadtbezirksbeiräte. Aber es ist, steht fest, es ist schon mehr und sie haben größeren Spielraum auch für Dinge, die sie in den Ortschaften selbst bewegen wollen. Diese Zahlen sind auch festgelegt, größtenteils in den Eingemeindungsvereinbarungen. Und wir hätten da bei den Kürzungen von den Ortschaften um 38.000 Euro gesprochen. Die hätten überhaupt noch gekürzt werden können. Das ging mehr um einen symbolischen Akt sozusagen, dass man dort auch noch etwas kürzt, ne, im Verhältnis zu den 750.000 Euro mehr bei den SBRs. Aber auch da wollte zumindest die CDU nicht ran.
Ja, und insgesamt hatte ich das dann, also wenn man das wohlwollend betrachten will, zwischen CDU und SPD verhakt. Und die SPD hat aber sehr spät eben auch ihre Forderung, die mehr so eine prinzipielle Forderung war, wie die Andrea gerade richtig ausgeführt hat, als rote Linie ins Spiel gebracht. Unabhängig von dem Anliegen ist das einfach eine ganz schwierige Verhandlungssituation. Und deshalb ist es zum Schluss im Stadtrat gescheitert, weil sie noch nicht mal bereit waren, die SPD vielleicht sich zu enthalten, um deutlich zu machen, dass sie das noch kritischer sehen als wir. Ja, also wir wären auch bereit gewesen, dort was zu machen. Aber wir wollten jetzt aufgrund der negativen Auswirkungen, die dieser Nachtragshaushalt, wenn er jetzt nicht beschlossen ist, eben hat. Also letztendlich war es so, dass im Stadtrat erst die CDU nicht mehr den Kompromiss haben wollte und die SPD war aber gleichzeitig nicht bereit, von ihrer prinzipiellen Forderung, dass unbedingt was bei den Ortschaftsräten gemacht werden muss oder die Stadtbezirke nochmal 1 Euro mehr bekommen, abzurücken. Und wir als Grüne haben eben gesagt, wir glauben, die negativen Auswirkungen, wenn der Nachtragshaushalt nicht beschlossen wird, sind viel höher für alle, selbst für die Ortschaften eigentlich ein Stück weit, als wenn das anders kommt. Und zum Schluss war die CDU noch bereit, wenigstens mitzustimmen mit dem Vorschlag des Oberbürgermeisters, der den Kompromiss aufgenommen hatte, die SPD nicht. Deswegen fehlten ungefähr 3 Stimmen. Und nun sind wir in der Situation, dass wir eben eigentlich so nochmal einen Nachtragshaushalt beschließen müssen und immer noch uns in der Haushaltssperre befinden, was für viele Bereiche auch jetzt negative Auswirkungen.
Genau, das heißt, ihr wärt auch mit der SPD-Forderung mitgegangen, wenn sie mehrheitsfähig gewesen wäre oder sich eine Mehrheit dafür gefunden hätte. Aber da sich die nicht fand, habt ihr gesagt, okay, zur Schadensbegrenzung ist auch das, wo dann, ich glaube, CDU, FDP und PVP hatten dann am Ende zugestimmt und der Oberbürgermeister selbst, da er es ja dann eingebracht hatte, nochmal als Änderungsvorschlag. Genau, vielleicht machen wir nochmal kurz, bevor wir dazu kommen, was die Haushaltssperre jetzt bedeutet. Gibt ja noch ein paar andere Fraktionen. Was haben die AfD, die Linken, BSW, habe ich glaube ich gehört, sind auch noch im Stadtrat?
Also die AfD hat das komplett abgelehnt, wobei sie auch nie wirklich sagt, was eigentlich ihr Konzept ist. Sie haben sich immer noch auf die Position gestellt, sie hätten ja einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt.
Ja, ich erinnere mich an die Geschichte.
Aber sie haben nie wirklich einen Plan. Sie wollen halt bei den augenfälligen Sachen sparen, Jugend, Soziales, Asyl und auch keine Steuern erhöhen, am besten alle Abgaben senken, genau.
Ich glaube, wir haben das mal in einer der ganz frühen Podcast-Folgen gehabt. Ansonsten stelle ich euch in Zeitungsartikel in die Shownotes, wie seriös finanziert dieser CDU-AfD-Vorschlag damals ja denn wirklich war.
Genau, die Linke hat eine auch, wie ich finde, durchaus verständliche Position aus ihrer Sicht. Sie meinen, wir können uns sowieso nie raussparen. Alle Kürzungen sind jetzt eigentlich mehr oder weniger oder zufällig. So hatte das ja auch die Rednerin von der PVP-Kooperation gesagt. Wir sollen eigentlich möglichst eben die Strukturen erhalten, alles so lassen, möglichst gar nicht sparen. Sie hatten bestimmte Vorschläge mit einem eigenen Antrag, die sie noch weiter erhöhen wollten. Da fand auch der OB-Vorschlag keine Zustimmung. Die BSW hat auch jedes zusätzliche Sparen abgelehnt, haben aber auch kein eigenes Konzept. Ja, und Herr Zastrow ohne Worte.
Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass sowohl von AfD und Team Zastrow ganz bewusst nochmal deutlich gemacht werden sollte, dass sie alles das, was wir vorher mühsam auch ausgehandelt haben, eben und schon mit Kompromissen, dass sie das alles für obsolet erachten und dass es ja alles nicht funktionieren würde heute mehr. Und auf der anderen Seite, BSW kümmert sich einfach inhaltlich zu wenig und wollten auch eher irgendwie uns vorführen. So. Und deswegen ist es eigentlich sehr schade, dass die SPD diesen Kompromiss, wo wir die Mehrheit der Stimmen gehabt hätten, hat platzen lassen. Und wir werden jetzt trotzdem nochmal unter Einbeziehung vielleicht noch von 1-2 Kräften mehr versuchen müssen, eine Mehrheit zu erreichen, um für die Stadt eben die Auswirkungen gering zu halten.
Bei den Auswirkungen, da sind wir ja jetzt tatsächlich dann bei der Haushaltssperre. Genau, kannst du gleich nochmal sagen, seit wann wir denn jetzt eigentlich schon die Haushaltssperre haben und vielleicht auch nochmal kurz, also welche Bereiche betrifft das und dramatisch sind die Auswirkungen dieser Haushaltssperre, solange sie eben wirkt?
Ja, also die Haushaltssperre gilt seit 1.1.26 jetzt und betrifft eigentlich an sich alle Sachausgaben. Also Personal ist davon ausgenommen, kann man nicht so einfach mal schnell irgendwie die Gelder nicht auszahlen oder nur zum Teil auszahlen, logisch. Und die Sachkosten heißt aber auch Förderung von Dritten. Dort gab es Anfang des Jahres schon mal auch eine Verständigung auch in dieser Viererrunde, sage ich jetzt mal, von CDU, FDP, Freien Bürgern, SPD und uns und auch wieder mit teilweise PVP, dass man die Haushaltssperre für bestimmte Bereiche etwas lockert. Die beträgt jetzt an sich 50%. Dort hat man bestimmte Bereiche dann auf 90% verbessert. Der OB hatte zwischendurch einiges schon auch auf 75% Freigabe geändert. Und man muss aber sagen, zum Beispiel im Bereich Gleichstellung, der im OB-Bereich selber ist, ist es so, da gilt noch die 50%. Und das heißt, dass jetzt aktuell Gleichstellungsinitiativen, die auch eine Förderung brauchen, zurzeit schon überlegen, wie sie im zweiten Halbjahr weitermachen können oder schon quasi die ersten Kündigungsschreiben vorbereiten. Und daran sieht man, dass neben irgendwie einzelnen Veranstaltungen oder so, die in bestimmten Bereichen vielleicht nicht stattfinden können oder dass noch weniger auch Pflanzungen möglich sind, alles das sind ja Sachkostenausgaben, aber auch eben aus unserer Sicht wichtige Initiativen in der Stadt doch gefährdet sind.
Ja, ich wollte noch einen Satz zum Personal sagen. Da kann natürlich jetzt nie ad hoc gespart werden, aber was schwieriger wird, ist jetzt für alle Geschäftsbereiche, ist neues Personal einzustellen oder auch Personalabgänge zu ersetzen. Da muss halt auch für jede Ausschreibung müssen extra Einzelanträge gestellt werden. Das macht das sehr umständlich. Es gibt auch eine Obergrenze, wie viele jeder einstellen darf. Die ist sehr niedrig. Also im Moment haben wir schon sozusagen eher einen Personalabwuchs, der ja auch gewollt ist mit dem letzten Haushalt. Nur jetzt halt eigentlich ungeplant und nicht strukturiert vor sich geht, sondern gezwungenermaßen und nie dort, wo es eigentlich sinnvoll wäre.
Das heißt sozusagen, die Abteilung oder so, die muss dann bei der Stadtkämmerei direkt anfragen, hier dürfen wir hier eine zusätzliche Stelle schaffen, dürfen wir die Stelle wieder besetzen und dann kriegt sie die Genehmigung oder eben auch nicht. Was Sachmittel, also keine Ahnung, neue Rechner, Möbel und blablabla anschaffen, da ist ganz schwierig. Verträge werden aber weiter bedient, die Stadt geschlossen hat. Wie sieht es denn beim Thema Investitionen aus?
Ja, bei Investitionen gilt die Haushaltssperre eigentlich auch für alles. Und natürlich wurde dann gleichzeitig gesagt, also angefangene Investitionen dürfen weiterlaufen.
Genau, damit man keine Investitionsruinen hat und halbfertig gebaute Gebäude, was niemand
weiß. Genau. Und es ist auch so, dass schon auf Antrag weitere Investitionsprojekte starten können. Aber es ist eben auf Einzelfreigabe. Und das heißt, das macht es also generell jetzt nicht nur auf der konsumtiven Seite, also den Sachkosten, was wir gerade gesagt haben, sondern auch bei den Investitionen, alles viel, viel mühsamer, dauert alles viel, viel länger, wenn wir in der Haushaltssperre bleiben. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man irgendwelche Projekte irgendwie nochmal auf den Prüfstand stellen sollte oder nicht, ne? Aber wir kommen einfach gar nicht voran. Und deswegen, auch deshalb brauchen wir eigentlich nochmal einen neuen, hoffentlich dann erfolgreichen Versuch, doch noch einen Nachtragshaushalt zu beschließen, weil wir dann haben alle in der Stadt, und dazu zählen, wie gesagt, ja nicht nur die Verwaltung und die Unternehmen, die von Investitionen abhängig sind, sondern eben auch freie Träger, wenigstens bis Jahresende größere Sicherheit. Und das ist jetzt das Ziel, was jetzt eigentlich noch ansteht, sodass wir hoffen, dass man Ende Juni in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause doch noch irgendwie gemeinsam mit einer Mehrheit einen Nachtragshaushalt beschließen kann.
Also für die Zuhörenden, ich saß ja auch mal im Stadtrat im Finanzausschuss von 2014 bis 2019 und damals, das ist wahrscheinlich auch heute noch so, war auch immer die Erzählung, naja, eine Haushaltssperre, da ist eigentlich dann der Finanzbeigeordnete oder der Oberbürgermeister die Starken, weil die halt mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und da hat damit der Stadtrat jetzt auch aus der Hand gegeben, selber Prioritäten zu setzen. Wie sieht es da aus?
Naja, das sind erstmal alles bisher nur Grundsatzbeschlüsse, auch beim Fernsehturm. Okay. Da soll ein Vertrag geschlossen werden. Einerseits gab es da schon Vorbeschlüsse und gleichzeitig ist aber die Investition auch noch nicht begonnen.
Also das heißt, da muss sozusagen, bevor Geld fließt, muss nochmal eine Vorlage kommen, die sagt, hier so und so viel Geld muss in diesen und jenen Jahren fließen. Das muss im Haushalt gedeckt sein oder extra beschlossen werden.
Genau. Und es ist schon richtig, der Stadtrat hat weiterhin die Hoheit über den Haushalt, über den Haushaltsbeschluss und deswegen auch über den Beschluss für einen Nachtragshaushalt. Den haben wir auch mal beschlossen, da waren ja auch Investitionen drin, zum Beispiel der Fernsehturm oder auch Mittel für die Buga. Jetzt sind wir allerdings in einer Situation, wo sozusagen es um die Bewirtschaftung des Haushalts geht. Das ist der andere Teil. Da ist sowieso der Oberbürgermeister im Wesentlichen oder der Kämmerer, die Kämmererin, verantwortlich. Und in diese, also mit einer Haushaltssperre wird diese Bewirtschaftung noch enger. Genau in der Situation sind wir jetzt und leider auch mit einem Finanzbürgermeister, der kein besonders gutes Talent hat dazu, Finanzbürgermeister zu sein und bis jetzt auch nie keinen Anschein macht, das verbessern zu wollen, was ein strukturiertes Plan und ein Einsparungskonzept und so weiter angeht.
Also jedenfalls kann man schon so sagen, dass Hilbert auch damit gescheitert ist, letztlich Mehrheiten für seine Anträge zu schaffen. Also was ja beim Haushalt schon auf Messers Schneide dann doch noch geklappt hat, scheint jetzt beim Nachtragshaushalt schlicht einfach gescheitert zu sein, oder?
Ja, das kann man so sagen. Er hat allerdings da auch keine Bemühungen unternommen, zu verhandeln. Also er ist dann an uns, wir saßen nochmal direkt vor dem Finanzausschuss, saßen wir nochmal zusammen, die haushaltstragenden Fraktionen, und da lief er so vorbei und hoffte vielleicht, dass wir schon was gefunden haben.
Also wie eine Wolke.
Fragte so nach weißem Rauch, der aufsteigt. Das konnten wir aber nicht bejahen. Genau. Also
er ist nicht der aktive Verhandlungsführer für Mehrheiten für einen gemeinsamen Haushalt gesucht, hat aktiv.
Genau, das ist er nie. Muss er jetzt eigentlich mal werden, aber...
Genau. Also stehen wir jetzt im Prinzip vor dem Problem. Der nächste Doppelhaushalt soll nach der Sommerpause irgendwann als Entwurf in den Stadtrat gehen. Und mit dem wird sich natürlich dann spätestens die Frage wirklich stellen, also wie kriegen wir jetzt den Haushalt zukunftsfähig? Welche Stellschrauben drehen wir? Was wäre eure Antwort darauf?
Mit der Antwort kann gleich Thorsten beginnen. Ich würde noch einen Vorsatz vielleicht machen, was wir schmerzlich jetzt festgestellt haben oder was uns bewusst geworden ist bei der Verhandlung und der Abstimmung dann über den Nachtragshaushalt, dass das auf jeden Fall noch schwieriger wird. Und dass gar nicht sicher ist, ob man überhaupt noch eine konstruktive Mehrheit zustande bekommt. Also wir versuchen das nach wie vor, aber ob das noch gelingen kann, angesichts dem, was jetzt mit dem Nachtragshaushalt passiert ist, steht in den Sternen.
Ja, die Situation hat jetzt hier Andrea ja schon kurz so angerissen. Man muss einfach sagen, dort prallen ja auch wirkliche Einstellungen von Vision kann man bei der CDU leider gar nicht sagen. Also die haben nicht mal andere Visionen, die haben gar keine Vision. Und vor allem, wir haben schon noch eine Vorstellung von der Stadtgesellschaft zum Beispiel und auch die SPD, wenn wir auch jetzt nicht immer uns einig sind. Vieles liegt ja da auch eigentlich übereinander bei bestimmten Inhalten. Und da ist schon mal, liegt sozusagen der Hase im Pfeffer begraben, dass einfach da doch sehr unterschiedliche gesellschaftspolitische Ansätze aufeinanderprallen und wir müssen klar sagen, und wir sagen es auch schon, wir können uns nicht als Kommune Dresden jetzt da raussparen aus der Situation und das ist aber so ungefähr der Ansatz der CDU gerade. Und deswegen werden wir noch mal auf alle Fälle auf bestimmte Dinge immer wieder hinweisen, und aber große Grundprinzipien, wie man die Situation lösen kann, sind aus unserer Sicht, dass man einerseits auch schon akzeptieren muss, dass man auch für weitere Investitionen außer den Brücken, wo das die CDU mal akzeptiert hat, eben Kredite brauchen wird, sicherlich, wenn man Dinge voranbringen will. Und wir haben jetzt alle ja in den letzten Tagen gehört, dass auch die Budapester Straße wahrscheinlich nicht mehr so lange intakt bleiben wird, wie
genau,
wir
gehofft haben. Genau, da würde ich euch auch einen Artikel in die Shownotes setzen. Ja, Dresden und seine Brücken.
Genau, und letztendlich kommen wir aber auch über gewisse Einnahmeerhöhungen auf unserer Seite nicht drum rum. Und zum Beispiel die Grundsteuer, die wurde auch schon eine gewisse Erhöhung für den nächsten Doppelhaushalt sozusagen in der mittelfristigen Finanzplanung unterstellt.
Okay, dann lass uns doch vielleicht ganz kurz reingucken. Ich habe mir hier eine Statistik von der Stadt rausgesucht und die zeigt die kassenmäßigen Steuereinnahmen je Einwohner. Wenn man da bei der Grundsteuer reinguckt, da war man 2010 so bei 148 Euro pro Kopf sozusagen, was Dresden an Grundsteuer eingenommen hat. Und wenn ich auf 2024 gucke, stehen da 150 Euro. Also 15 Jahre fast und kein Zuwachs. Gab es nicht Inflation zwischendurch? Was ist da passiert?
Genau, das ist ja eben, dass wir, glaube ich, damit hantieren sollten, dass eben gerade diejenigen, die Vermögen haben, das auch ein Stück weit in dem Sinne einbringen, indem ihre Besteuerung ein kleines Stückchen wächst. Weil das zeigt ja, dass sozusagen eben genau die ganze Zeit eigentlich sogar die Immobilienwerte gewachsen sind, wenn man sich die Marktlage anguckt. Gleichzeitig aber die Steuer, die auf diese, und das liegt eben daran, dass die Bewertung der Immobilien ja nie geändert wurde. Da gab es so Einheitswerte und die sind nie geändert worden. So. Und das ist eben das, warum ja auch überhaupt diese Steuerreform im Grundsteuerbereich überhaupt vom Bundesverfassungsgericht überhaupt erst in Auftrag gegeben werden musste. Und trotzdem hat man sich dann darauf verständigt, weil es dann noch diesen Regelungen des Bundesverfassungsgerichts anscheinend entsprach, zu sagen, ja, aber es soll nicht mehr Steueraufkommen geben, sondern es soll aufkommensneutral sein. Das heißt, da, wo die im Verhältnis die Immobilienwerte stärker gestiegen sind, die Leute zahlen dann mehr, aber weil es im Verhältnis gesehen weniger ist, die zahlen sogar weniger.
Gerade Mietwohnungen und so weiter sind tendenziell eher entlastet worden, während Eigenheime und sozusagen auch luxuriösere Wohnungen jetzt stärker belastet werden. Aber es ist sozusagen eine einkommensneutrale Umverteilung. Verlinke ich euch auch nochmal ein paar Details dazu. Aber jetzt in der Stadt tatsächlich müssen wir ja die Entscheidung treffen, wie hoch ist der Hebesatz und steigt die Grundsteuer, ich sag mal allgemein, um die jenseits dieser Neuverteilungs.
Genau. Also ich würde vielleicht das nur noch ergänzen durch zwei Zahlen, weil die haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht genannt. Also in der Haushaltsplanung ist jetzt schon unterstellt, dass wir von den ungefähr jetzt 85 bis 90 Millionen Euro Grundsteuereinnahmen im Jahr nochmal ungefähr eine Erhöhung um 25 Millionen bekommen mit einem höheren Grundsteuersatz ab 2027. Das ist aber noch nicht beschlossen und die CDU findet das keinen guten Plan.
Genau, die CDU möchte gerne andere Mittel finden, wahrscheinlich um den Haushalt auszugleichen. Okay.
Und wir, also es wäre jetzt so eine Idee, dass man sagt, das, was du auch gerade dargestellt hast, was wir diskutiert haben, dass man eben die Inflation noch berücksichtigt, die es bisher gab, dann wäre das so, dass man statt 25 Millionen pro Jahr ungefähr 40 Millionen pro Jahr mehr einnehmen kann. Und man muss dazu sagen, ab jetzt quasi dann, ab der aufkommensneutralen Steuerreform, dann soll wohl von den Finanzämtern aller 5 bis 10 Jahre eine Überprüfung der Vermögenswerte stattfinden. Und dann mit wird dann auch die Inflation berücksichtigt. Aber bisher haben wir eben in den letzten, wir haben es ja jetzt gerade gesagt, hier zum Beispiel 15 Jahren oder in Dresden eigentlich seit 2006 ist da nie der Grundsteuerhebesatz geändert worden. Also eigentlich seit 20 Jahren haben wir die Inflation in Dresden nicht berücksichtigt. Und da denken wir, das ist eine Maßnahme, die man gerade angesichts dieser Situation für uns Kommune, wo wir auch was steuern können, angehen sollte und die noch relativ sozial gerecht ist, weil du hast es gerade geschildert, welche Bereiche mehr bisher sogar jetzt entlastet wurden, also Großwohnsiedlungen eher Wohnmieter, die so nicht so viele Euro bezahlen. Genau. Und die mit einem Einfamilienhaus können dann auch noch die etwas höhere Steuerlast, das beträgt ja trotzdem nur so irgendwas im niedrigen dreistelligen Bereich normalerweise, auch zahlen.
Die Tabelle verlinke ich euch in den Shownotes. Da sieht man aber auch, dass eben diese anderen Steuerarten durchaus eben einen Aufwuchs hatten. Also gerade zum Beispiel der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der ist auch sozusagen tatsächlich pro Kopf durchaus auch gestiegen, eben entsprechend auch der Gehaltsentwicklung. Sehr unterschiedlich ist dagegen bei der Gewerbesteuer, die natürlich konjunkturell abhängig ist. Wie schlägt sich jetzt tatsächlich auch großen neuen Industrieansiedlungen? Gibt es da Prognosen der Stadt, wann die sich niederschlagen oder schlagen die sich schon nieder?
Ja, also da gibt es Prognosen im gewissen Sinne oder Annahmen, dass eben, ich sag mal so, ab 2030 auch aus der Ansiedlung von TSMC hier im Norden dann hoffentlich auch Gewerbesteuer hier fällig wird, weil natürlich am Anfang auch viele hohe Abschreibungen dort immer eine Rolle spielen, sodass die Unternehmen in den ersten Jahren eigentlich gar keine Gewerbesteuer zahlen werden. Aber man hat, das hat der Oberbürgermeister in seinem Haushaltsentwurf jetzt vom letzten Mal sogar so selber vorgeschlagen, das so zu rechnen, gesagt, okay, wir haben dort Ansiedlung, dort kommt dann hoffentlich mehr Gewerbesteuer rein und damit können wir dann auch die Kredite, die jetzt ja für die Brücken und der OB selber, wie auch wir, hatten auch für andere Bereiche noch gewisse Kredite vorgeschlagen, wie zum Beispiel die Verlängerung der Linie 8, die ja als Straßenbahn eben zu diesem Mikroelektronikstandort im Norden führen soll. Das wurde aber von der CDU und FDP und der rechten Seite abgelehnt, sodass es...
Genau, zu der Linie 8-Verlängerung, da verlinke ich euch unten in den Shownotes nochmal unsere Folge mit Ulrike Kaspari. Da hatten wir da auch schon drüber geredet.
Sehr gut.
So, jetzt haben wir über die Grundsteuer und Gewerbesteuer zumindest schon geredet. Wie sieht es bei den anderen Einnahmenarten aus? Gibt es da tatsächlich noch potenzielle Möglichkeiten oder worüber denkt ihr nach?
Ja, ein kleiner Baustein zum Beispiel zur Finanzierung der DVB wäre ein Gästeticket, was viele Umlandkommunen oder Landkreise schon haben.
Und das könnte so pro Jahr ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro nochmal für die Dresdner Verkehrsbetriebe vielleicht bedeuten.
Genau, ein anderer Baustein ist zu überlegen, wie können wir die Parkraumbewirtschaftung von Parkgebührenerhöhung, sprechen wir ja schon gar nicht mehr, da gibt es ja ganz große Widerstände von der rechten Seite, aber auch die Parkraumbewirtschaftung möglichst effektiv machen, nicht mit mehr Personal, aber vielleicht mit mehr Technik, da gibt es inzwischen innovative Ideen.
Das ist das mit den Kamerawagen, die vielleicht ohne eine Person vom Ordnungsamt zu erfordern, vielleicht Falschparkende oder nicht bezahlt habende, oder?
Ja, aber ich glaube, bisher fahren da auch noch welche mit im Auto. Noch haben wir nicht die selbstfahrenden Autos, Norbert.
Ja.
Aber darum geht, also das ist natürlich vielleicht ein bisschen effektiver, wenn man dann Kameras aufs Dach schraubt oder selbst, dass die Stellen im Ordnungsamt, die dafür zuständig sind, auch immer alle besetzt sind, weil das ist leider so, die sind nicht so gut bezahlt und da immer die Leute haben, die das auch kontrollieren.
Genau, da wollte ich jetzt tatsächlich drauf kommen. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass da auch noch Potenzial ist und dass eigentlich die Stellen im Ordnungsamt zumindest mehr Geld einbringen, als sie die Stadt kosten, aber dennoch unbesetzt sind.
Teilweise wechseln die Mitarbeiterinnen in andere Bereiche in der Stadt und zurzeit haben wir, das hatte die Andrea schon mal vorher ausgeführt, zur Personalkonsolidierung, ja die Vorgabe, dass fast kein externes Personal mehr eingestellt wird und dann kriegst du keine neuen Mitarbeiter dafür und das muss man, das haben wir ja schon mehrmals auch als Grüne betont und das werden wir auch für den nächsten Haushalt wieder so betonen, das muss man natürlich klar machen, Bereiche, da ist das auf alle Fälle einer, wo man aber durch die Mitarbeiter Einnahmen für die Stadt erzielt, auch wirklich positiven Ertrag, abzüglich der Ausgaben gesehen, ne, dann sollte man diese Stellen natürlich auch nicht besetzen und nicht sagen, wir kürzen einfach mit der Rasenmähermethode. Und das ist auch die Kritik von uns Grünen an dieser bisherigen Personalkonsolidierung. Da werden einfach irgendwelche Zahlen so auf alle Geschäftsbereiche verteilt, vorgegeben. Und es wird überhaupt kein sinnvolles inhaltliches Konzept über die gesamte Stadt betrachtet vom Oberbürgermeister, der das ja auch vorgegeben hat, vorgenommen.
Mhm. Und einen wichtigen Player, glaube ich, dürfen wir ja bei der Finanzierung auch nie ganz außen vor lassen, der bis jetzt, muss man sagen, sehr viel zur Finanzierung unseres Haushaltes, insbesondere der Beta und der DVB, beigetragen hat, das ist die Sachsenenergie. Da gehen wir schon auch davon aus, dass trotz der großen Aufgaben mit der Energiewende, die da vor ihr stehen und notwendigen Investitionen, dass in der Zukunft höhere Gewinnausschüttungen dort möglich sein müssen und sein werden. Die dann zur Finanzierung der vor allem der Dresdner Verkehrsbetriebe verwendet werden.
Ich will vielleicht noch mal ganz kurz einen Schlenker zurück. Mir ist noch eingefallen, bei den Parkraumbewirtschaftung und Parkraumüberwachung, da geht es ja nicht nur einfach darum, Geld einzunehmen, sondern es spielt ja auch, und das merken wir ja auch als Fahrradfahrende, glaube ich, also wir alle drei sind das ja sehr gut immer mal wieder, auch darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wenn wir dann nämlich Autos falsch parken oder auf dem Radstreifen stehen, dann ist das nämlich nicht so schön.
Ja.
Und es geht also da um die Verbindung Win-Win, will ich nur mal sagen.
Ja, ich erinnere mich noch an den Oberbürgermeisterwahlkampf, wo Dirk Hilbert antrat. Ich fuhr die Münchner Straße hinunter und dann parkte sein Wahlkampfbus plötzlich mitten auf dem Platz, weil alles ist ein Parkplatz, meinen zumindest manch Menschen dieser Stadt. Vielleicht finde ich sogar noch das Bild für die Shownotes. Okay, das sind so Punkte, wo wir vielleicht auch tatsächlich noch was an der Einnahmensituation machen können. Seht ihr tatsächlich auch noch Einsparpotenziale? Dinge, wo ihr sagt, da leistet sich die Stadt eigentlich was, das uns vielleicht auch gar nicht so viel weiterhilft? Und auf der anderen Seite, wo würdet ihr sagen, also da sollten und da dürfen wir nicht sparen, das sollten wir den Haushalt wirklich nehmen und uns schützend davor stellen, sage ich.
Ich würde nochmal auf die Ausgaben als erstes eingehen, was du ja gefragt hast. Wir halten weiter dran fest, dass zwei Kfz-Spuren, Carola-Brücke im Neubau, erstmal schon bei der Investition weniger kosten würde, aber auch für die Zukunft weniger Kosten im Betrieb ausmachen würde. Ich will mal sagen,
wie viel macht das ungefähr aus? Was muss man an Brückenunterhalt annehmen pro Jahr, abhängig von Investitionskosten? Das liefern wir euch sonst nach.
Genau, du stellst schwierige Fragen hier, aber ich sag mal, für die Investitionen waren mal eine Größenordnung von vielleicht Mehrkosten von 30 Millionen die Rede. Und ich würde mal behaupten, ich glaube, bei dem Betrieb kann das auch irgendwas in einer 500.000 pro Jahr oder sowas wahrscheinlich liegen. Von den Gesamtkosten, die ganzen Kosten für die Brücke wären ja dann irgendwie 170 Millionen oder so, kann man rechnen, für die vierspurige. Denn ich will mal sagen, wir haben jetzt gerade einen Beschluss fassen müssen, dass wir den Tunnel Wiener Platz, also vor dem Hauptbahnhof in Dresden, wo man ja sozusagen ohne Autoverkehr dort sich bewegen kann, wo die Straßenbahnen runterfahren. Darunter ist ja ein Autotunnel, das ist vielleicht manchmal gar nicht bewusst, die nicht so viel Auto fahren. Und den mussten wir jetzt gerade für 20 Millionen Euro komplett nochmal wieder sanieren. Und das muss man sich mal bewusst machen, dass dann später auch nochmal wieder viel größere Sanierungskosten anstehen, auch wenn das hier kein Tunnel ist, sondern eine Brücke werden soll. Aber trotzdem sollte man das überprüfen.
Ich erinnere mich noch an meine Zeit im Stadtrat. Da gab es auch noch viele Diskussionen um Fußgängerunterführungen, die auch in den Instandhaltungskosten der Stadt, ich sag mal, auf der Tasche lagen. Wie auch immer man das fand, aber zumindest waren die nicht die preiswertesten verkehrlichen Lösungen. Und zum Thema Carola-Brücke habe ich gesehen, gab es auch vor kurzem eine große Veranstaltung, wo es nochmal viel Input aus der Welt der Architektur und auch der Herr Köttnitz war wohl zugegen. Da verlinke ich euch in Shownotes zumindest einen Artikel. Da gibt es nochmal prominenten Input zur Carola-Brücke. Bleibt die zweite Frage. Wo würdet ihr sagen, da sollten wir nicht dran sparen, das ist für uns wichtig?
Aus meiner Sicht ist nicht mehr weiter zu sparen, vor allem im Jugendhilfebereich, bei der gesamten Bereich Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit und auch im Bereich soziale Arbeit, auch für Erwachsene. Ich denke auch bei den Trägern der reinen Wohlfahrtspflege, also da sind Projekte der Integration, Projekte der Mädchenarbeit und so weiter dabei. Da dürfen wir gar nicht sparen. Ein ganz großer Posten, wo Dresden auch immer noch hinterherhängt, ist der Gewaltschutz für Frauen oder andere Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Dort dürfen wir überhaupt nicht sparen. Und natürlich beim ÖPNV und beim Klimaschutz aus unserer Sicht.
Ja, also das Wichtigste hat ja jetzt Andrea gerade aufgezählt. Also ich Ich glaube, wir müssen schon auf alle Fälle bei den nächsten Haushaltsverhandlungen Klimaschutz und Dresdner Verkehrsbetriebe wirklich auch als Grüne ganz oben auf die Agenda setzen. Und die anderen Bereiche im Bereich Soziales, Kultur, Jugendhilfe sind natürlich nicht unwichtig. Und da muss man auch sozusagen gucken, dass wir die Standards erhalten können. Vielleicht noch ein Aspekt. Ich glaube, wir müssen trotzdem auch schauen, in diesen Bereichen kann man bestimmte Leistungen gegebenenfalls effektiver erbringen. Das heißt, dass die Leistung für die Empfänger trotzdem da ist, aber dass eben wir vielleicht weniger Mittel einsetzen müssen. Also dort muss man vergleichen. Gibt es vielleicht gute Beispiele aus anderen Städten, wo man noch einiges ein bisschen anders machen kann? Aber letztendlich bleibt, es hilft nichts, wenn wir Strukturen komplett kaputt sparen. Und dann eben sozusagen mit den Folgen in Folgejahren leben müssen. Und deswegen versuchen wir als Grüne auch zu sagen, wir müssen da eine Ausgewogenheit hinkriegen, wo wir gerade auf der rechten Seite von CDU und FDP natürlich immer, ja, also viel Aufwand noch betreiben müssen, glaube ich, um die davon zu überzeugen, dass es auch für ihre eigene Zukunft nicht sinnvoll ist, ihren Ansatz, der so rein aufs Sparen setzt, zurzeit durchzuziehen.
Was wir auf jeden Fall auch noch im Blick haben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Bereich, wo nämlich bis jetzt überhaupt nicht gespart worden ist, auch beim Nachtragshaushalt nicht hätte gespart werden sollen, ist der Sport. Ohne Frage ein wichtiger Bereich hier in unserer Stadt, auch mit einem großen Fußballverein, mit einem großen Bergsportverein. Aber dort gucken wir uns natürlich kritisch an, was bekommt Dynamo Dresden hier für Zuschüsse und wie, also kann es denn sein, dass die Sportförderung der einzige Bereich ist, in dem es keine Kürzungen gibt, anders als in der Kulturförderung oder in der Förderung im Bereich Soziales?
Das heißt auch jetzt bei der Haushaltssperre, wo wir vorher über 50% geredet haben, sind die Sportvereine derzeit nicht betroffen?
Also offiziell wurde die Haushaltssperre auch in dem Bereich jetzt nur von uns, auch im Stadtrat, mit Stadtratsbeschluss auf 90% aufgeweicht. Also es wurden sozusagen nur noch 10% Kürzungen vorgegeben. Aber der Sportbereich hat anscheinend rathausintern erreicht, dass man da eigentlich auch da für die letzten 10% noch eine Freigabe erhalten hat. Also ich selber sitze ja im Sportausschuss, sag mal so, der Sport hat schon auch vorher, auch beim Doppelhaushalt, schon auch Ausgabekürzungen hinnehmen müssen. Aber, und die Sportlerzahlen und Sportlerinnen und gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen sind ja glücklicherweise nach Corona wieder stark gestiegen. Es war alles nicht so ganz klar, ob man das wieder erreicht und das ist ja auch wichtig. Also man muss sich das angucken. Ich denke eher zum Beispiel an Großsportveranstaltungen, wo wir jetzt ganz ad hoc nochmal im nächsten Stadtrat auch über zum Beispiel sowas wie City-Biathlon entscheiden sollen. Und da das sehen wir äußerst kritisch. Und wenn da nicht noch schlüssige Argumente und auch die Möglichkeit, die Ausgaben dafür zu verringern, aufgezeigt werden, dann werden wir wohl auch da sagen, das kann jetzt nicht die Priorität sein.
Also letztlich auch wieder Gerechtigkeitsabwägung, wie wir sie am Anfang hatten, zwischen Stadtbezirken und Ortschaften, dann aber eben auch zwischen Sportförderung, Kulturförderung, Sozialförderung und anderen Aspekten. Eine Frage habe ich jetzt aber noch, und zwar, wenn jetzt dann der neue Doppelhaushalt aufgestellt wird und die Menschen da draußen eine Idee haben, da wollen wir mehr Geld ausgeben oder dort können wir noch kürzen. Wie bringen denn die Menschen ihre Ideen in den Haushalt ein?
Ja, also der Norbert stellt die Frage und weiß es natürlich eigentlich sehr gut. Er hat beim letzten Mal, das ist eine Möglichkeit, sehr viele Einwendungen zum Haushaltsentwurf geschrieben.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Meine eine, der Oberbürgermeister soll den Verwaltungsdirektor einsparen, wurde abgelehnt. Meine
Güte. Ja, das mit den Personalkürzungen ist ja nicht so einfach. Ja, aber im Ernst, also das ist natürlich die formale Möglichkeit, Einwendungen zu schreiben und damit wird sich aber natürlich zwar in den Ausschüssen formal befasst, meistens führt das auch nicht unbedingt zur Integration überhaupt in diesen Haushaltsberatungsprozess und deswegen haben wir jetzt auch einen Antrag nochmal eingebracht, dass man die Bürgerbeteiligung während auch der Haushaltsdiskussion, bevor dann richtig der Haushalt in den federführenden Beratungen in den einzelnen Ausschüssen stattfindet, dass dort die Bürgerinnen und Bürger noch mal besser beteiligt werden sollen. Und damit könnten wir, glaube ich, auch noch mal vielleicht Anregungen aufnehmen. Und wir werden jetzt sehen, wir werden versuchen, da Druck zu machen, dass sowas stattfindet. Also wir als Grüne würden jetzt sagen, man sollte vielleicht 3-4 solche Foren machen. Also wir sehen ja zum Beispiel bei der Carola-Brücke, bei so einem Streitthema, ist natürlich ein größeres Thema in der Stadt, gab es jetzt aber sehr viel Bürgerbeteiligung, also wirklich auch Rieseninteresse, dass ist immer nicht ganz so einfach bei Finanzen, das zu erzeugen. Aber wenn man das eben auf bestimmte Fachgebiete immer ein bisschen begrenzt und auch nochmal deutlich macht, was da eigentlich schon an Kürzungen vielleicht vorsieht oder wie es in der Zukunft aussehen soll, kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch Interessierte und auch die, die betroffen sind, da hinkommen und dass man da eigentlich eine konstruktive Diskussion führen kann, um vielleicht auch noch neue Ideen teilweise aufzunehmen. Und das ist da eigentlich unser Ansatz, nochmal das zusätzlich mit zu erreichen.
Ja, natürlich auch eine Prioritätensetzung vielleicht schon vorzubereiten, die dann eben nicht nur, ich sag mal, den vielleicht auch Unwägbarkeiten der Verhandlungen zwischen den Fraktionen unterworfen.
Genau, wir haben das Verfahren in der Bürgerbeteiligungssatzung, die Dresden ja hat. Und bis jetzt, also das Verfahren des Bürgerhaushalts, bis jetzt wurde das nie durchgeführt. Und wir wollen das halt jetzt mal selbst anregen mit einem Antrag im Stadtrat. Die Mehrheiten dafür müssen wir sehen.
Ja, genau, da gibt es ja bei der Bürgerbeteiligungssatzung, verlinke ich euch auch nochmal, immer zwei Wege. Entweder das Gremium selbst beschließt eine Beteiligung oder die Menschen da draußen sammeln Unterschriften und erzwingen sozusagen damit ein bestimmtes Verfahren. Genau. Ja, da haben wir jetzt ganz viel gemacht. Wir haben jetzt nicht so viel darüber geredet, was der Bund jetzt eigentlich alles für uns tut oder nicht tut. Vielleicht machen wir noch einen ganz kurzen Blick darauf. Was sind da vielleicht drei Worte?
Die Größenordnung, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, vom Bund, die also mindestens vom Bund kommen müsste, wären für Dresden ungefähr so 75 bis 80 Millionen Euro. Also die Kommunen sprechen ja davon, dass sie an sich generell eine Lücke jetzt haben von pro Jahr von 30 Milliarden, also in ganz Deutschland gesehen, ne? Ist so ein Stück weit auch trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass das jetzt begriffen wird. Ich glaube mittlerweile, auch wenn ich jetzt die Namen nicht unbedingt eigentlich zum Abschluss nennen wollte, aber Herr Klingbeil hat es jetzt mal genannt und Herr Merz. Also zumindest haben die anscheinend so langsam verstanden, dass da irgendwas passieren muss. Und das ist eben ein Punkt, der unbedingt passieren muss, wenn wir jetzt nicht irgendwas gegen die Wand fahren wollen, um es mal salopp auszudrücken. Und dann müssen wir eben selber gucken, wie wir, was wir alles schon jetzt in der letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde euch aufgezählt haben, wie wir da noch Dinge anschieben können, wie wir Mehreinnahmen erzielen oder wo wir auch noch andere Prioritäten setzen. Und wenn wir das zusammenbekommen, dann kann vielleicht ein nächster Haushalt 27, 28 doch noch irgendwie gelingen in Dresden.
Ja, schönen Dank, dass ihr hier wart. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt bei Irgendwas mit Politik. Schaltet gern wieder ein. Empfehlt uns weiter. Lasst uns ein paar Sterne in der App eurer Wahl. Und ich sage danke und tschüss.
Ja. Tschüss, Norbert, hat Spaß gemacht.
Genau, schönen Abend noch oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
Ja, tschüss.